D-Radio Wissen. Online-Talk.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Am Mikrofon Philipp Banse, heute mit dem CT Online Talk in D-Radio Wissen. Ein wunderschönes neues Jahr noch, denke ich, kann man noch wünschen. Ja, wie immer bin ich hier nicht allein im Studio, sondern habe super Gäste. Das ist Jürgen Kuri einmal von der CT. Hallo Jürgen, moin moin.
Hallo.
Ulf Burmeier ist, obwohl ein bisschen angeschlagen, noch vom Kongress hergeeilt. Ulf Burmeier, Richter am Landgericht Berlin. Ja, Jurist, Blogger unter iuro.org. Ganz herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Und natürlich Falk Steiner, a.k.a. Falk Lüke, herzlichen Glückwunsch noch dazu, Autor, Publizist, Journalist, Kollege, auch dir ganz herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Ja, wir nutzen diese erste Sendung im neuen Jahr für beides, kurzer Rückblick und Ausblick und ein paar aktuelle Themen, die uns so in unser Pad gefallen sind. Und als erstes, denke ich, Thema sollten wir aufgreifen, den Kongress des Chaos Computer Clubs, der zwischen den Jahren stattgefunden hat, diesmal in Hamburg, 6000 plus Teilnehmer, 100 ungefähr Vorträge, weit über 100 Workshops. Ulf und ich, wir waren da, ihr habt das so ein bisschen mit vom Rand verfolgt. Ulf, was war denn so dein Eindruck? Also speziell jetzt Umzug, es war ja das erste Mal seit Jahren wieder in Hamburg, größere Location. Wie ist so dein Fazit?
Ja, ich denke mal, der Umzug nach Hamburg war die beste Idee, die die Kongressorga seit vielen, vielen Jahren hatte. Die Atmosphäre war aus meiner Sicht eine völlig andere als in Berlin. Es war mit einmal wieder Platz und es war unglaublich gemütlich in diesem Kongresszentrum. Wenn man also an 70er Jahre denkt, dann kommt einem ja nicht als allererstes quasi Gemütlichkeit und angenehmes Raumklima in den Sinn. Aber in diesem Kongresscenter haben die das schon geschafft. Das muss man einfach sagen. Es waren überall Sitzecken aufgestellt. Man hatte unglaublich viel Platz. Man konnte durch die Hallen streifen. Man konnte spontan Leute treffen. Also es war einfach diese gewisse Entspanntheit, die das Ganze zu einem viertägigen Familientreffen gemacht hat. Und das fand ich wunderschön.
Und das war ja zuletzt genau in Berlin nämlich nicht mehr der Fall, wo man immer auf der Treppe sitzen musste oder auf dem Flur sitzen musste oder auch in kleinere Vorträge kaum reinkam, immer eine halbe Stunde vorher da sein musste, um überhaupt reinzukommen. Und das war diesmal eigentlich nicht der Fall, oder?
Nein, ganz und gar nicht. Also im Grunde war in allen Talks noch Platz, ganz egal wann und wo und wie. Man konnte immer auch 10 Minuten später noch reingehen. Und aber auch neben den Talks. Also ich muss gestehen, ich habe in diesem Jahr relativ wenige Talks überhaupt nur mir live angesehen, hinterher einiges im Stream. Einfach, weil ich so viele nette Leute wieder getroffen habe, teilweise auch kennengelernt habe. Und das war für mich also eigentlich der Kongress dieses Jahr. Ne? Vor allem ein soziales Erlebnis und bin nach wie vor ganz begeistert, muss ich sagen.
Also für alle, die jetzt am Radio zuhören, es gibt auch die Möglichkeit, der Hinweis ja vielleicht noch erlaubt, uns hier per Video zuzugucken im Studio. So wahnsinnig viel Aufregendes wird nicht passieren, aber der eine oder
andere. Schauen wir mal.
Ne?
4 Männer reden über das Internet.
Genau. heise.de/radio. Also heise.de/CT/radio. Da gibt es Links, Informationen und eben unten auch den Player für den Video-Livestream und wir lesen auf dem Twitter unter dem Hashtag Online-Talk mit und versuchen darauf einzugehen. Es gibt auch noch ein Hangout, wo ich mir gerade technisch nicht so sicher bin, ob wir den einbinden sollten, weil das akustisch doch nicht ganz so reibungslos funktioniert. Und naja, wir probieren das nachher mal aus. Lass uns erstmal den Kongress weiter ansprechen. Wie habt ihr den so wahrgenommen von außen, obwohl ihr nicht da wart?
Naja, also ich war von ein bisschen abgelenkt zeitweise zwischendurch, aber ansonsten habe ich tatsächlich den ein oder anderen Talk mir im Stream angeguckt und das hat auch tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Und was auch sehr, sehr schön ist, dass die Organisatoren vom Kongress dieses Jahr versucht haben, dass jeder Talk, egal ob Deutsch oder Englisch, auch in einer englischen Version zur Verfügung steht. Das heißt, die wurden gedolmetscht. Nicht von Profis, sondern von Freiwilligen und die Qualität ist auch ein bisschen unterschiedlich, muss man klar sagen, aber es geht ja immer ein bisschen was in der Übersetzung verloren, auch bei Simu-Dolmetschern, Professionellen. Und das ist eigentlich auch ganz schön, weil sozusagen auch dem Rest der Welt so ein bisschen diese deutschen Debatten zumindest, sagen wir mal, vielleicht nicht nachvollziehbar, aber doch zumindest erschließbar macht.
Also ich würde auch sagen, zumindest atmosphärisch organisiert, wie sagt man so, organisatorisch war das ein voller Erfolg, der Umzug. Das hat, würde ich sagen, fast in jeder Hinsicht geklappt. Ohne Sponsoren, ein Ticket für 4 Tage für 100 €. Das finde ich ist absolut vertretbar. Das Einzige, was ich wirklich schmerzlich vermisst habe, war die Lego-Technik und Mindstorms-Ecke, was dann mein Kinderprogramm doch extrem aufgebläht hat.
Also ich habe von Beschwerden gehört, dass das Bällebad auch nicht für die Kinder zur Verfügung stand.
Genau, nie
für
die Kinder. Der Stormtrooper drin, das war irgendwie belegt.
Ja. Also, genau. Sondern dauerhaft von schnarchenden Nerds belegt gewesen sein soll. Ja,
das ist gehört
die größeren Kritikpunkte, genau, die ich dazu vernommen habe. Allerdings muss ich sagen, dieser Kongress ist ja jetzt nochmal ein ordentliches Stück gewachsen. Und es war ja auch klar, dass er wachsen muss, denn mit der alten Halle, dem BCC hier in Berlin, das ist ja schon seit Jahren über seine Grenzen hinausgegangen. Ich weiß nicht, ob es technisch auch wirklich über die Grenze war, aber sozusagen, es war einfach kein Platz mehr da und es waren auch wirklich alle Slots voll belegt. Es gab keine Säle mehr, kein gar nichts. Muss ich jetzt natürlich an euch beiden, die ihr da wart, muss ich natürlich fragen, sozusagen, ist denn die Qualität der Vorträge, ist die gleich geblieben? Ist die besser geworden? Ist die vielleicht ein bisschen durchwachsener geworden, einfach weil mehr dabei sein konnte?
Also, wie gesagt, ich fange jetzt erst so ein bisschen an, die Talks nachzuhören. Es gibt da übrigens einen ganz schönen und hilfreichen Podcast, den ich nur jedem ans Herz legen kann, die Hörsuppe.de. Die hat so die Audios der Vorträge mal als Podcast zur Verfügung gestellt. Da höre ich mich gerade so durch. Ulf, wie hast du das wahrgenommen? Qualität der Vorträge?
Also ich zum einen
schwankt halt wie immer.
Also es schwankt natürlich immer, wobei man da auch sehr differenzieren muss zwischen dem Inhalt der Vorträge und der Präsentationsform. Also es gibt einige Leute zum Beispiel, die wirklich was zu sagen haben, aber einfach nicht die begnadeten Rhetoriker sind. Das ist nun mal eben menschlich.
Auch ein sehr klassisches Kongressproblem.
Klassisches Kongressthema. Aber ich würde sagen, also der Kongress ist zwar größer geworden, das bezog sich aber ja vor allem auf die Zahl der Teilnehmer. Wir hatten etwas mehr Talks, aber das war eigentlich gar nicht die Stelle, wo der Kongress am meisten gewachsen ist. Und es gab auch in diesem Jahr dreimal so viele Einreichungen, wie Talks angenommen wurden. Das heißt also, man kann auch, denke ich, also es ist in diesem Jahr, ne, 2012, davon ausgehen, dass die Talks, die dann letztlich gezeigt wurden oder stattfanden, dass die schon sehr gut waren. Also jedenfalls die ich gesehen habe, waren jedenfalls inhaltlich super mit hier und da mal Abzügen in der B-Note, würde ich sagen.
Ich würde das Ganze auch gerne nochmal so auf so eine Metaebene beziehen, ne, was die Qualität des Kongresses angeht. Weil der Anspruch, den der CCC vorab formuliert hat, war ja sehr politisch. Also mit dem Schlagwort Not My Department, also nicht meine Baustelle, genau darauf hinzuweisen, dass eben die Auswirkungen dessen, was man tut, eben doch unsere Baustelle sind. Das heißt, wenn die Hacker oder Nerds Sicherheitslücken erforschen und beziehungsweise teilweise an Überwachungsprogrammen mitarbeiten oder ähnliches, dass da Bewusstsein her muss, dass das so nicht geht, beziehungsweise dass ein politisches Bewusstsein in die Szene rein muss, der war ja sehr hoch formuliert, wurde aber vom Kongress dann teilweise nur sehr widersprüchlich eingehalten. Der Eingangsvortrag von Jacob Applebaum hat ja explizit darauf abgehoben, dass Widerstand gegen Überwachungsstaat notwendig ist. Das heißt, dass die ganzen Nerds und Hacker tatsächlich ein politisches Anliegen haben müssen, während dann in Folge dann die NSA-Hacker, die da aufgetreten sind, im Prinzip überhaupt kein Bewusstsein dafür hatten, was sie da tun eigentlich. Beziehungsweise das noch sogar relativ, naja, um es überspitzt zu sagen, nationalistisch bezogen haben. Das heißt, die Überwachung von Amerikanern ist schlimm, alles andere ist gut, was die NSA tut.
Ja, also diese NSA-Leute, das muss man dazu sagen, das war so ein Vortrag von zwei ehemaligen NSA-Mitarbeitern, die vor zum Teil 11 oder 12 Jahren aus der NSA, aus diesem technischen Überwachungsdienst der USA, ausgeschieden sind. Und im Wesentlichen das eine Lamento, was ich so noch sehr präsent habe, war, dass der eine eben eine, wie er sagt, günstige und sehr effektive Analyse- und Abhörsoftware geschrieben hat, während der, wie er das nannte, militär-industrielle Komplex ein milliardenschweres Alternativprogramm forciert hat und am Ende durchgesetzt hat, was irgendwie ganz schlecht funktioniert. Und deswegen hat er das Wort erhoben und ist dann dort ausgeschieden. Also da war, würde ich auch sagen, jetzt von sagen wir mal, Bewusstsein oder Reue oder Einsicht in das Problem generell, brauchen wir überhaupt Überwachung? Da war da nicht viel zu spüren. Und in diesem Eingangsvortrag von Jacob Applebaum, von dem ich mittlerweile so ein bisschen rhetorisch zumindest den Eindruck habe, dass er an die würdige Nachfolge von Julian Assange antritt.
Boah, das ist jetzt aber gemein. Also ja. Jacob Applebaum war schon ein besserer Redner, als bevor Julian Assange überhaupt auf irgendeiner Bühne stand.
Aber der hat ja ein extrem düsteres Bild gemalt. Also Überwachungsstaat ist da ja fast schon gar nicht mehr das richtige Wort, sondern es ist ja eher ein totalitärer Staat, der seine Bürger schon bei Verdacht knechtet und sich an keine Gesetze mehr hält und Richtervorbehalt und Durchsuchungsbefehl sind sowieso alles nur Fassade und so. Und er hat dann auch ein Video gezeigt von so einem neuen Rechenzentrum der NSA, was irgendwo gebaut wird und was angeblich riesig ist, wovon er aber auch nicht genau belegen konnte, wofür das jetzt gebraucht wird. Sprich, dieses extrem düstere Bild, ist das für euch überzeugend?
der CCC hat da teilweise das Problem, dass er sich selbst ein Bein stellt. Er baut Szenarien auf, die so theoretisch machbar sind. Er ist auch sehr stark dabei, solche Überwachungstechniken zu enthüllen. Stellt sie aber in ein Bild, das irgendwie im Prinzip nur noch zulässt, es ist eh alles verloren, es ist alles fürchterlich, alles schlimm, alles eine Katastrophe, und kann darüber dann gar nicht mehr diskutieren, was denn da wirklich für Entwicklungen dahinter stecken, die unter Umständen nicht einfach nur durch mehr Reglementierung oder mehr Gesetze zu beheben wären oder eine andere Diskussion erfordern. Das heißt, der CCC stellt sich insofern selbst ein Bein, dass er sagt, die Überwachungstechnik wird immer ausgefeilter, wird immer effektiver, wird immer stärker eingeführt, was erstmal so stimmt, baut darüber aber ein Bild auf, ja gut, jetzt müssten wir aber sofort regulierend eingreifen, ohne dass man jetzt sagen könnte, dass Techniken, die im Moment sich durchsetzen, dass das, was mit dem Internet verbunden wird, was die Digitalisierung mitbringt, auch ganz andere politische Diskussionen erfordert, wie man denn in Zukunft in dieser Welt leben möchte, als nur ein Horrorbild aufzubauen.
Ja, aber ich weiß nicht, also ich sehe so ein bisschen deinen Punkt, wenn du sagst, der CCC stellt sich ein Bein, dann hat das, glaube ich, ein bisschen was zu tun mit der Spackeria-Diskussion von vor 2-3 Jahren. Also gerade Constanze hat ja die Post-Privacy-Leute sehr kritisch gesehen, hat die eben als Spackos bezeichnet, so ganz spontan, was die dann wiederum selbstironisch als ihr Label übernommen haben. Und das Problem dabei ist, die Spackeria hat aus meiner Sicht jedenfalls eine ziemlich schräge Vision, wenn sie sagt, wir wollen eine Post-Privacy-Gesellschaft und wir müssen halt einfach damit leben, dass jeder über jeden alles wissen kann. Das finde ich ziemlich gruselig. Auf der anderen Seite ist natürlich die Diagnose der Spackeria so falsch nicht. Ne? Das Internet bringt eben eine enorme Transparenz auch unserer privatesten Lebensbereiche mit sich. Da kann man wahrscheinlich wirklich nicht mehr ganz viel dagegen tun. Und mit dieser, wie soll ich sagen, mit dieser sehr kritischen Sicht der Spackeria hat sich, glaube ich, so der ein oder andere im CCC auch den Blick verstellt dafür, dass deren Diagnose so falsch eigentlich gar nicht ist.
Das ist teilweise zu der wirklich stark ideologisierten Debatte geworden dadurch. Wobei sich natürlich dann beide Seiten den Blick darauf verstellen, dass beide Seiten einen Punkt für sich haben. Und man dann gucken muss, wo denn jetzt die Debatte hingehen muss, wo wir überhaupt hinwollen. Das Problem ist, dass, was im Prinzip auch für das deutsche Datenschutzrecht gilt, das, was dann von gerade den Sprechern des CCC aufgebaut wird, es entspricht gerade nicht mehr unbedingt der Realität, die meisten Leute im Internet vor sich haben oder mit der sie umgehen wollen oder mit der sie auch umgehen müssen. Was ja auch bedeutet, dass viele Leute das, was sie im Internet tun, auch bewusst machen und nicht einfach nur, weil die bösen Firmen und der böse Staat ihnen die Daten abgreifen.
Naja, also das wage ich jetzt dann nochmal ein ordentliches Stück weit zu bezweifeln, dass die Leute in weiten Mengen jetzt irgendwie verstanden hätten, was dort im Hintergrund passiert. Denn im Regelfall wollen sie sich einfach damit nicht beschäftigen. Solange es funktioniert, ist es irgendwie schick. Und viele gehen nun mal einfach relativ blind davon aus, dass sie dann auch durch irgendwelche Mechanismen, die sie auch nicht näher beschreiben können, in irgendeiner Form geschützt wären. So kenne ich das zumindest auch allgemein aus dem Verbraucherschutz nur als Annahme, dass du einfach davon ausgehst, das wird schon geregelt sein. Das ist tatsächlich eine sehr verbreitete Annahme. Nichtsdestotrotz, interessant finde ich, dass ihr sozusagen diese ganze Spackeria-Diskussion jetzt überhaupt noch sozusagen führt. Denn eigentlich sind die für mich so gefühlt innerhalb des letzten Jahres fast komplett verschwunden. Selbst die Protagonisten dieser Szene, dieser kleinen Gruppe von Spackeristen oder wie auch immer man das nennen mag, auch bei denen, also da sind einige Leute sozusagen inzwischen ordentliches Stück weit weg von dem, was sie mal gesagt haben, wie es denn wäre mit einer absolut offenen Gesellschaft, wie sie sich die wünschen würden. Da ist wenig von übrig geblieben und auch tatsächlich relativ, wird mit sehr wenig Werf heute noch argumentiert. Aber was überhaupt nicht heißt, dass die Analyse insofern falsch wäre, als dass natürlich sozusagen strukturelle Veränderungen dazu geführt haben, dass wesentlich mehr Dinge jetzt öffentlich und öffentlich verfügbar sind und auch auswertbar und so weiter, weitergebbar und so weiter sind. Gar keine Frage. Nur die Frage ist natürlich, was ist die Konsequenz daraus? Und da haben wir natürlich das Problem sozusagen, dass auf der einen Seite beim CCC häufig dieses Extrembild, was sich, glaube ich, auch außer eben den Leuten, die zum Kongress gehen, kaum einer vorstellen kann, dass es überhaupt technisch möglich sein könnte. Aber sozusagen beim CCC gibt es diese technische Vorstellungskraft. Dieses Extrembild wird dann häufig an die Wand gezeichnet. Aber ich meine auch dieses Zitat vom Kongress im Ohr zu haben noch, dass der größte Schutz gegen Überwachung die Inkompetenz der Überwacher wäre. Also insofern, ich glaube tatsächlich, dass dort die Kompetenz auch ein ordentliches Stück weit überschätzt wird an der Stelle. Und auch dieser NSA-Vortrag, den habe ich mir teilweise angehört, muss ich sagen, der war ja erstens mal auf einem Stand von vor 10 Jahren. Ja. Denn das war das, über was sie jetzt quatschen durften und konnten. Und auch seitdem sind sie auch, glaube ich, raus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. auch das war ja eher so ein, denn sie wissen nicht wirklich, was sie tun, und im halt Post 9/11 Modus wissen wir ja auch, dass in den USA extrem viel gemacht wurde, auch eben tatsächlich dann auch an rechtlichen Geschichten dazu begleitend, um eben solche Dinge mehr oder weniger legal zu ermöglichen. Dass es dann trotzdem noch überzogen wird, ist auch gar keine Frage, aber das ist ja jetzt kein, sozusagen, das sind ja jetzt keine großen Neuigkeiten in dem Sinne drin gewesen, war halt nur für den Kongress sicherlich auch eine ganz nette Sache, mal zwei ehemalige Insider da zu haben, die erzählen können, wie der Laden von innen tickt.
Genau, damit haben sie sich ja so ein bisschen geschmückt dann auch, dass sie da so zwei Whistleblower hatten. Auch wenn die Spaggeria jetzt nicht mehr so präsent ist, aber dass dieser Spagat oder diese Spannung zwischen diesen beiden Polen, die existiert ja weiterhin, auch wenn es vielleicht die prominenten und lustigen Vertreter dieser Spaggeria gerade nicht mehr so laut gibt. Aber das Kontrolle, also wirkliche Datenkontrolle über was auch immer meine Daten jetzt sind, kaum mehr möglich ist. Das denke ich, da weiß ich nicht, ob man noch lange drüber diskutieren muss. Andererseits hat der Kongress aber auch gezeigt, dass so klassische Datenschutzansätze sehr wohl noch Sinn machen. Also zum Beispiel, ich denke da an diese Antiterror-Datei, Verbunddatei-Vortrag. So. Ja, das finde ich war so ein klassisches Thema, auch von Frank Krieger und Konstanze Kurz, glaube ich, die auch angehört wurden vom BV-Bundesverfassungsgericht in dieser Sache. So eigentlich, das war wieder so ein Thema, wo ich dachte, ja, okay, da haben die mit ihrem klassischen Datenschutz und Trennung Polizei und Geheimdienste und wie soll sowas technisch eigentlich umgesetzt werden? Wer kriegt bei dieser Datei Lese- und Schreibrechte? Was passiert eigentlich, wenn ein Name in dieser Datei auftaucht und der da sich ungerechtfertigt fühlt, also da wieder raus möchte, an wen kann er sich wenden? Wie sind die Prozeduren und so? Also da fand ich, da haben sie ein Heimspiel. Das ist so ein Platz, wo sie mit ihrem klassischen Datenschutzverständnis und dem technischen Know-how gute Dienste leisten.
Ja, also dazu vielleicht zwei Punkte. Das eine ist, auch wenn natürlich diese Diagnose der Spaggeria, man kann ohnehin seine persönlichen Daten nur noch sehr eingeschränkt schützen, wenn die stimmen mag, finde ich, ist das aber trotzdem kein Grund und schon gar kein Vorwand, um aufzugeben. Ne? Also jetzt mal gerade aus der Perspektive Rechtsgestaltung, Stichwort europäische Debatte über die Datenschutzverordnung, finde ich, muss man einfach sagen, es ist zwar immer schwerer geworden, seine persönlichen Daten irgendwie unter Kontrolle zu behalten, aber das kann ja kein Grund dafür sein, zu sagen, weil das eben so ist, geben wir jetzt auf und lehnen uns zurück und sagen, die Hütte brennt eben. Also das, denke ich mal, wäre keine Lösung. Ganz im Gegenteil, gerade wenn es so schwer geworden ist, muss man aus meiner Sicht einfach am Ball bleiben und versuchen, das zu retten, was noch geht. Dazu vielleicht nur ein zweiter Punkt, Differenzierung staatliche und private Sphäre. Ne? Was du gerade angesprochen hast, Philipp, die Geschichte mit der Antiterror-Datei, das ist ja ganz klassischer staatlicher Datenschutz. Und da hat man es in gewisser Hinsicht leichter, einfach weil man das besser unter Kontrolle hat, was die tun. Du brauchst ja immer eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für solche Dinge. Und da kann man dann immerhin ansetzen. Diese Ermächtigungsgrundlagen können Gummiparagraphen sein, aber immerhin kann man sie einer kritischen Prüfung unterziehen. Ich glaube, das eigentliche Kontrolldefizit haben wir im privaten Bereich und das wird insbesondere deswegen relevant, weil ja auch der Staat private Daten nutzen kann.
Das kann man eben doch gar nicht mehr trennen. Das, was du gerade gesagt hast, nämlich dieses private und staatlicher Zugriff, das ist ja eben nicht mehr so sauber zu trennen.
Das sehe ich genauso. Das finde ich irgendwie in dem Moment nicht richtig, wo du sagst, also zum einen sagst du, naja, man muss gucken, was noch zu retten ist. Ich denke, es geht nicht darum, zu retten, was zu retten ist, sondern ein Verständnis von Datenschutz zu erreichen und von Privatsphäre, der zu dem passt, was die Leute tun, beziehungsweise was sie machen wollen und was im Internet tatsächlich passiert oder was schon passiert ist. Und da gibt es schon noch einen Unterschied zwischen privatwirtschaftlichen und staatlichem Datenschutz. Privatwirtschaftlich ist es immer noch so, das ist immer eine wechselseitige Beziehung. Das heißt, die Leute geben ihre Daten weg. Während wir bei staatlichen Vorgehensweisen ist es immer meistens erstmal so, dass der Staat sich etwas nimmt, ohne die Leute zu fragen. Stichwort Staatstrojaner und ähnliches.
Das ist ein bisschen oldschool.
Nee, das ist tatsächlich Theorie an der Stelle, denn du gibst ja nicht deine Daten weg, sondern Daten werden über dich erhoben. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Und das ist natürlich nicht ganz das Gleiche. Wenn du es aktiv weggibst, okay, also ich werde nie jemandem verbieten, seine Daten aktiv wegzugeben. Nee, ich käme nicht auf die Idee. Was soll der Blödsinn auch? Also überhaupt nicht mein Department an der Stelle. Aber tatsächlich, dass du sagst, es muss Regeln dafür geben, wann, wer, ohne dein Wissen und so weiter. Das ist etwas, da brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht, also zumindest in dieser Runde nicht allzu lange drüber diskutieren, dass das doch tatsächlich etwas ist, was sehr, sehr wünschenswert ist. Und ich glaube schon, dass viele dieser alten Grundprinzipien auch weiterhin sehr zum Tragen kommen. Natürlich hat Ulf damit recht, wenn er sagt, gegenüber dem Staat mit seinem ganz besonderen Verhältnis zu seinem Bürger müssen extrem viel strengere Regeln anliegen. Aber was ja tatsächlich ganz, ganz spannend daran ist, ist, dass genau diese Datensammlungen, die Private heutzutage tun, dass die eben auch dem staatlichen Zugriff zugänglich sein können. Und das ist doch gerade einer der Punkte. Das Bundesverfassungsgericht hat das als Überwachungsgesamtrechnung bezeichnet, dass eben diese Möglichkeit besteht, dass du auf Daten bei Privaten, ob das jetzt eben Abrechnungsdaten von Telefonanbietern sind oder was auch immer, dass du auf diese Daten zugreifen kannst heutzutage. Das ist natürlich als großes Picture, ist das etwas, da muss man sagen, da verändert sich auch die Qualität von Staat.
Ja, da müssen wir aber den Staat entsprechend kontrollieren.
Ja, den Staat sowieso. Allerdings bei den Privaten sehe ich wenig Grund, es nicht auch zu tun.
Ja, genau, weil der Staat im Zweifel nämlich, muss man schon so sehen, weil der Staat im Zweifel alles bekommt, was Private haben. Ne? Und zwar zum einen, weil er da vielleicht auch rechtliche Grauzonen ausnutzt. Ne? Philipp und ich haben das vor einiger Zeit mal im Deutschlandfunk diskutiert. Staatlicher Zugriff auf zum Beispiel Google-Konten ist also erschreckend leicht. Ich will das nicht vertiefen, aber wenn es interessiert, kann das ja mal googeln.
Gab es auch einen Vortrag, chillingeffects.com oder .org, kann man sich mal angucken.
Genau.
Ist da eine ganz gute Website. Ja.
Aber vielleicht, ich weiß nicht, wenn wir noch mal einmal zurück wollen zum Kongress und auch zum CCC. Ich denke, der CCC hat es auch nicht so ganz einfach, denn er ist halt von seiner Grundausrichtung her einfach mal ein Hackerverein. Mhm. Das heißt, es geht darum, Spaß am Gerät zu haben. Und das Ganze überzuführen in eine politische Dimension, das ist schon ein gewisser Schritt. Das muss man einfach sagen. Dazu muss man nämlich eine ganze Menge mehr können als IT. Da muss man insbesondere auch ein politisches Verständnis haben. Man muss ein gewisses Verständnis haben für soziale Zusammenhänge. Und ich denke mal, dass die in Anführungsstrichen Führungsspitze des CCC, ja, Constanze Frank oder Fefe oder so, die sind ja alle nicht gewählt. Ne? Die sind ja quasi so per Akklamation da, wo sie sind.
Es gibt aber auch einen gewählten Vorstand.
Ja, genau. Aber wir wissen alle, dass der im CCC jedenfalls in der Öffentlichkeitsarbeit überhaupt keine Rolle spielt. Jedenfalls, also die Leute, die die informelle Spitze des CCC bilden, machen da aus meiner Sicht jedenfalls einen sehr, sehr guten Job. Weil sie nämlich, auch wenn das sicherlich nicht Mainstream ist, an der Basis, einfach diese politischen Fragen immer wieder stellen und da bestimmte Fähnchen immer wieder hochhalten, wie zum Beispiel Datenschutz, wie zum Beispiel Ethik des Hackings. Und wie gesagt, ich glaube, sie machen einen sehr guten Job und gerade auf dem Kongress wird auch dieser Diskurs immer wieder geführt. Wie ist denn das eigentlich mit der Ethik dessen, was wir so tun?
Insofern fand ich den Kongress auch, also gerade auch mit diesem Motto, not my department, einen ganz ausgezeichneten Start in das Jahr.
Ja,
weil er eben diesen Anspruch formuliert hat, dass man, wenn man sich die Technik anguckt oder wenn man sich die Digitalisierung anguckt, dann immer vor politischen Problemen steht, die eben auch politisch zu lösen sind und nicht einfach nur technisch zu lösen.
Ja, aber dann lass uns doch gleich mal erstmal weitergehen und mal gucken, was blüht uns denn jetzt so in diesem Jahr? Also es sind ja im letzten Jahr eine ganze Reihe von Dingen angestoßen worden, zum Teil abgeschlossen worden, aber eben zum Teil auch offen gelassen worden, die uns bis in dieses Jahr begleiten werden. Urheberrecht ist sicherlich die ganz, ganz große Baustelle. Da hat es jetzt auch wieder Aufregung oder gibt es Aufregung. Die Mediathek-App, also die halt sozusagen die Mediatheken, die öffentlich-rechtlichen Mediatheken auf dem Apple zumindest, ich weiß gar nicht, ob es sie auch für andere Betriebssysteme gab, zur Verfügung gestellt hat in einem sehr guten Maß, muss aus rechtlichen Gründen den Betrieb einstellen. Es gibt noch so ein paar andere Aufreger. Wie ist da so, wie fällt da so euer Optimismus? Werden wir das im Jahr 2013 das Urheberrecht reformieren und den Streit zu den Akten legen?
Also Sascha Lobo hat das sehr schön zusammengefasst in seiner Kolumne. Er sagt, 2013 werden wir die Lösung des Urheberrechtsproblems sehen, so sinngemäß. Ich habe fast vermutet, dass dort ein bisschen Ironie drin stecken könnte.
Ja, das stimmt.
Ich vermute eher, dass uns das bis 2030 mindestens noch erhalten bleibt als Debatte mit verschiedenen Facetten.
Wir werden die Bundestagswahl, da wird vorher nicht
passieren. Faktisch, ab Mai wird definitiv gar nichts mehr politisch in der Bundesrepublik passieren, weil dann nur noch Wahlkampf ist. Vorher können immer noch ein paar Dinge passieren, aber ich glaube nicht, dass sich im Bereich des eigentlichen Urheberrechts, dass sich dort wesentlich etwas tun wird. Was wir noch sehen werden, ist noch ein bisschen Restdebatte um die Frage von Leistungsschutzrecht, ja, nein, und die Frage, ob es durch den Wahlkampf irgendwann ad acta gelegt wird. 30.01. ist dazu eine Anhörung im Bundestag, im Justizausschuss. Was wir auf jeden Fall sehen werden, ist den Start der großen Konsultationsrunde auf europäischer Kommissionsebene, wo sich das Kabinett unter Barroso halt dazu entschlossen hat, jetzt eine große Anhörungsrunde zu machen, alle Stakeholder zu hören. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass in den nächsten 2 Jahren diverseste Milliardenseiten an Papier produziert werden, in denen die einen ihr Leid klagen können und die anderen auch ihr Leid klagen können.
Zu Datenschutzreform meinst du?
Nee, nicht Datenschutz, sondern wirklich Urheberrecht.
Ach, Urheberrecht.
Okay. Wir sind noch bei Urheberrecht. Okay. Da sozusagen die Runde wird halt so wahrscheinlich so 2 Jahre dauern und dann wird vielleicht am Ende irgendwo eine kleine Maus bei rumspringen. Ansonsten ist das Urheberrecht nun mal international auch so verregelt, dass es tatsächlich sehr schwer zu ändern ist und damit auch eine mittelfristige bis langfristige Aufgabe ist, wenn man denn an die Grundpfeiler überhaupt heran möchte und nicht nur an kleineren Stellschrauben drehen möchte. Beim Urheberrecht wird ansonsten im nächsten Jahr frühestens nach der Bundestagswahl irgendwas passieren, ja. Und auch dann wird es erstmal dauern, Also dann wird man erstmal Absichtserklärungen haben und vielleicht gibt es noch ein paar lustige O-Töne in irgendwelcher Form während des Wahlkampfes.
Also es gibt ja, also du hast die Mediathek angesprochen, es gibt ja die, also jetzt schon wieder in diesem Jahr diverse Hinweise drauf, wie dringend wir eigentlich so diverse Neuregulierungen bräuchten. Weil dieses ARD hat jetzt angefangen, das erste live zu streamen, komplett. Sagen Sie,
komplett
heißt, in vielen Fällen gibt es Lücken, weil sie einfach die Lizenzen nicht haben oder nicht streamen dürfen. Es wird spannend heute, wie sie es mit der Sportschau machen. Ob sie, da wird wahrscheinlich auch die Bundesliga-Berichte komplett ausgeblendet sein, weil ja Springer die Web-TV-Clips gekauft hat und so. Das ist ja ein völliges Durcheinander. Also man kann, im Prinzip ist es ja so, die ARD hat ein Programm, das sie ausstrahlt. Und wenn sich jetzt ein anderes Kabel hinten hinschaltet, dann darf sie es plötzlich nicht mehr. Das ist irgendwie so ein bisschen absurd, wenn man es als normaler User betrachtet. Warte mal kurz, wenn man es so betrachtet. Und dann kommt natürlich auch gleich wieder die Diskussion in der Mediathek auf, ne, dass die meisten Sachen nach 7 Tagen dann raus verschwinden, wo man sich auch an den Kopf fasst und sagt, wer kam denn auf diese Idee? Das heißt, es ist nicht nur das reine Urheberrecht, es ist auch der Medienstaatsvertrag, der angefasst werden müsste und ähnliches. Und darauf zu hoffen, dass da dieses Jahr noch was passiert, bevor da was passiert, da finden sie es ungeheuer vom Loch.
Ja, also aber das ist, denke ich mal, wieder ein schönes Beispiel dafür, dass eben so ein bisschen politisches Denken doch eine Rolle spielt bei diesen ganzen Debatten. Ne? Denn wenn man sich mal anguckt, wer ist die Wählerschaft von Union und FDP, die eben zurzeit den Hut aufhaben im Bundestag. Ne? Da sind natürlich auch hier und da mal Leute dabei, denen, ich sag mal, im weitesten Sinne mehr Freiheit im Netz, mehr Kopieren im Netz ein Anliegen wäre. Aber das sind eben ganz, ganz wenige. Dafür haben sie aber auf der anderen Seite ganz starke Kontakte zur sogenannten Inhalte-Content-Industrie. Und da kann man sich an 2 Fingern abzählen, wieso die einfach da kaum irgendetwas tun können, einfach weil es nicht in ihrem Interesse wäre, da irgendwas zu tun. Also das muss man so deutlich sagen. Wenn man da ein bisschen politisch denkt, dann wird es, glaube ich, sehr schnell klar, dass diese Regierung da niemals irgendwas liberalisieren
aber
wird.
Aber dennoch, also wo Jürgen das schon anspricht, ich meine, wir haben jetzt diese neue Haushaltsabgabe 1798 und damit kommt natürlich nochmal so eine ganz neue Debatte ins Spiel. Das ist einerseits, also welche Rolle soll eigentlich dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk spielen? Jetzt haben wir dieses System etabliert, wo wir gebührenfinanzierten Rundfunk noch haben, ein gebührenfinanzierter Journalismus, unabhängig vom Verbreitungskanal, wäre sicherlich mal der erste Ansatz. Aber wo ich das Gefühl habe, jetzt kommt nochmal ein ganz neuer Legitimationsdruck eigentlich in diese Debatte. Wir haben eine Haushaltsabgabe, die jeder zahlt, ob er jetzt Internet hat oder Radio oder Fernsehen oder gar nichts, er muss es zahlen. Dann wird das verschärft durch so Sachen wie einerseits Urheberrecht, wo die Öffentlich-Rechtlichen beschränkt sind. Es wird verschärft durch Rundfunkstaatsvertrag, wo auch die privaten Medienkonzerne ganz erheblich Druck ausgeübt haben, dass eben sowas wie nach 7 Tagen verschwindet das meiste aus dem Netz. Völlig absurde, weltfremde Regelung, die natürlich dringend weg muss. Die Frage ist, wie müsste sozusagen ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk aussehen, für den ihr 17,98 im Monat auch weiterhin zahlt?
Also ich zahle gerne meine Rundfunkgebühren, muss ich ganz offen sagen. Also weil der öffentliche Rundfunk, bei aller Kritik, also was weiß ich, wenn ich Musikantenstall mitkriege oder so, dann kriege ich auch immer einen dicken Hals und dann dafür. Aber gut, das ist im Prinzip kann man auch sagen, Grundversorgung. Es gibt eine bestimmte Bevölkerungsschicht, die das gerne gucken will. Naja gut, von mir aus. Aber grundsätzlich ist diese öffentlich-rechtliche Struktur mit der jetzt auch Finanzierung über eine Haushaltsgabe, denke ich, eine gute Idee. Einfach um eine journalistische und mediale Grundversorgung der Leute, die unabhängig von irgendwelchen wirtschaftlichen und politischen Einflüssen sein soll. Eine ganz ausgezeichnete Idee. Selbst die Amerikaner finden inzwischen, dass es eine gute Idee ist.
Genau, aber dann
PBS hat im US-Wahlkampf sogar eine Rolle gespielt, weil Bush die Sesamstraße Romney die Sesamstraße abschafft.
Aber ganz kurz mal der Einhang. Diese Prämisse, dass es an sich gut ist, ne, das ist ja durchaus umstritten. Also man kann ja, der wurde ja auch eingeführt, weil Kanäle, Frequenzen knapp sind, Ressourcen knapp waren, Investitionen riesig, um überhaupt Bewegtbild und Radioprogramm zu machen. Das fällt im Internet alles weg. Jetzt schwenkst du sozusagen die Argumentation um. Es geht nicht darum, knappe Ressourcen zu verteilen, sondern es geht darum, einen unabhängigen Journalismus anzubieten, der unabhängig ist von Unternehmen, also wahrscheinlich dann ohne Werbung und unabhängig von Politik und anderen Einflüssen.
Das ist dein Kernargument. Das ist mein Kernargument für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, natürlich.
Und, klar. Genau.
Und natürlich auch an im Prinzip das, was man ja jetzt immer an den öffentlich-rechtlichen Sendern kritisiert, ein Rundfunk, der unabhängig von direkten Quotenüberlegungen operieren kann, eben auch Spartenprogramme machen kann und Ähnliches, was im Internet teilweise funktioniert, aber im Internet ja auch immer wieder daran scheitert, dass die Finanzierung nicht gewährleistet ist.
Ja, aber da gibt es ja zum Beispiel die Überlegung, wenn es so eine Grundversorgung ist im Internet, hast du kein Platzproblem, kein Längenproblem. Du kannst dort Spartenprogramme, Nischenprogramme, Grundversorgung ohne Ende anbieten. Und dann gibt es ja die Überlegung zu sagen, okay, wir trennen Inhalt und Infrastruktur, so wie wir das bei anderen Grundversorgern auch machen, also Netz und Inhalt, und sagen, okay, die Öffentlich-Rechtlichen finanzieren ein Netz, finanzieren Technik, finanzieren Infrastruktur, die sie zum Teil selber nutzen mit ihren Programmen, aber eben zum Teil auch anderen zur Verfügung stellen. Also,
naja, das ist ja das klassische Bürgerfunkprinzip, dass du sozusagen Übertragungskapazitäten der Allgemeinheit zur Verfügung stellst und ihnen eigentlich nur sehr begrenzt reinquatschen darfst, was sie dort machen. Der klassische Bürgerfunk, der offene Kanal.
Das ist der offene Kanal, aber es gibt ja auch sozusagen, es gäbe ja auch die Idee zur eine Verpflichtung, dieses Infrastruktur bezahlt nutzen zu lassen, also Blogger und Podcaster mit reinzuholen, ihnen ein Honorar zu zahlen, aber die redaktionelle Oberhoheit eben bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten zu lassen und diese Inhalte eben dann nur im Internet zu verbreiten. Gut, aber davon sind wir wahrscheinlich noch weit
entfernt. Davon sind wir natürlich eine ganze Weile entfernt. Ne? Ich weiß nicht, Philipp, ich habe gerade mal so geguckt, auf Twitter kam noch die Anregung, ja, ein weiteres Stichwort noch zum 29C3 ins Spiel zu bringen. Stichwort
Aufteilung, ne? Können wir vielleicht noch kurz nach, oder?
Ja, genau. Ja. Also Stichwort Genderfragen auf dem Hacker-Kongress. So, das kam gerade. Ich denke, das ist auch ein Thema, das man nicht totschweigen kann. Ich will es auf der anderen Seite aber nicht auswalzen, weil die Diskussion ja auf Twitter schon extrem hochgekocht ist. Und ich denke, eigentlich hat Fefe das Wesentliche dazu gesagt. Also es gab insbesondere so eine Initiative, wo sogenannte Creeper-Cards verteilt wurden, also kleine quasi rote Karten konnte man vergeben für gender-inkorrektes Verhalten. Gelbe Karten gab es auch, so als Vorwarnung, und das war so eine ganz konkrete Aktion. Der CCC hatte das war keine offizielle CCC-Aktion, sondern von einer privaten Initiative irgendwie getragen, und der CCC hatte aber auch schon ein Gender-Probleme-Awareness-Team geschaffen. Ich denke mal, der Club hat gezeigt im Vorfeld, dass er da immerhin problembewusst ist. Es gab da sehr, sehr viel Kritik, aber ich hatte den Eindruck, als wenn diese Kritik von relativ kleinen Kreisen kam.
Ja, und, was sie aber nicht unwichtiger macht.
Was sie nicht unwichtiger macht, aber was mir persönlich so ein bisschen gefehlt hat, und das hat Fefe auch sehr deutlich gesagt, also klar, jeder einzelne Vorfall ist zu viel, ne? Jeder einzelne Vorfall irgendwie von Macho-Verhalten ist zu viel. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist der Kongress aber jetzt eigentlich eine relativ sichere Zone. Und was mich eigentlich so gefreut hat, war, dass es extrem viele Blogbeiträge gab, die gesagt haben, hey, natürlich ist jeder einzelne Vorfall zu viel, aber haltet mal den Ball flach. Der Kongress ist eigentlich gerade ein Beispiel dafür, wie man eben sehr friedlich und sehr tolerant mit ganz unterschiedlichen Lebensformen und auch gerade sexuellen Orientierungen umgehen kann.
Wollte ich sagen, also ich habe ja auch mal so ein bisschen Fachfremde damit in diesen Kongress gebracht, die eigentlich mit dieser Szene nicht viel zu tun haben, und die waren halt eher überrascht davon, dass halt so Minderheiten, sei es sexuelle Minderheiten oder irgendwie anders geartete Minderheiten in diesem Hacker-Universum durchaus überrepräsentiert sind, wenn man so die gesellschaftliche Verteilung ansieht, und dass die Integration dann doch ganz gut funktioniert. Und diese Konflikte, die da jetzt hochkochen, die hängen damit zusammen, dass das Ding einfach größer wird. Also es breitet sich politisch aus, es sind andere politische Themen da, die breiter aufgestellt sind und nicht mehr nur Technik umfassen. Und es sind eben auch andere Leute da, die eben aus einer anderen Kultur kommen, und die Minderheiten werden größer und melden sich zu Wort. Also das finde ich einen völlig legitimen Prozess.
Ich finde es auch eine logische Konsequenz, dass es ein bisschen mehr weiter in nach vorne rückt, weil der CCC oder im Vorfeld der CCC eben dieses Gender Awareness Programm da mit gestartet hat, was ich sehr gut fand und auch sehr, sehr richtig fand. Und im Verhältnis zu dem, was dann zum Beispiel von den Piratenpartei immer wieder mal zu hören ist, auch sehr mutig, weil die ja sagen, ja gut, wir sind darüber weit hinweg, für uns gibt es das Problem nicht mehr, was natürlich erstmal völliger Quatsch ist. Und wenn man das aber dann so angeht, dann wird es natürlich auch zum größeren öffentlichen Problem, dann wird es teilweise ja auch skandalisiert von, nicht nur von normalen Medien, sondern auch über Twitter oder über Blogs. Oder
bevor wir jetzt zurückschwenken zu unserem kleinen Jahresvorausschau, ich wollte mal versuchen, jetzt wo wir das so ein bisschen angekündigt haben mit dem Hangout, mal jemanden aus dem Hangout reinzunehmen. Dieter Meier, haben Sie zu einem der Themen, die wir jetzt angesprochen haben, eine Anmerkung zu machen?
Nö, eigentlich nicht wirklich. Die Themen, die ich spannend fand, kamen jetzt noch nicht.
Dann schießen wir mal los, dann machen wir die jetzt.
Also ich dachte, zu diesem ganzen Rundfunk- und Leistungsschutzrecht Presse-Zeugs würde mehr kommen.
Ja, was haben Sie denn da auf dem Herzen? Also zahlen Sie diese Rundfunkgebühr gerne, obwohl das Angebot im Netz doch sehr beschränkt ist?
Ja, genau. Das war eine der Geschichten, die ich gerade schon im Chat nebenan gesagt hätte. Ich finde eigentlich das Preis-Leistungs-Verhältnis vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ziemlich gut.
Okay.
Und das der Zeitung verblüffend schlecht. Und weil es sind einmal 18 Euro und bei der Zeitschrift zahlt man sofort 30 und oder 50. Jetzt kommt die Familie zurück. Schlecht. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Zeitung viel mehr in Richtung öffentlich-rechtlicher Finanzierung gehen. Das ist ein Aspekt, den ich total spannend finde.
Wie stellen Sie sich das vor?
Ja, dass man einfach genauso wie man Audio und Film öffentlich-rechtlich finanziert, Print auch öffentlich-rechtlich finanziert.
Okay.
Die Zeitschriften wehren sich natürlich im Moment alle dagegen, weil es ja halt sehr polarisiert ist zwischen öffentlich-rechtlich und privater Presse. Mit der Depublikation haben sich die Zeitschriften ja auch sehr gegen den öffentlich-rechtlichen Status quasi positioniert. Aber ich glaube, der ganzen Presse würde es besser gehen, wenn sie mehr über dieses Modell nachdenken würde, weil die Zeitungen massive Probleme bekommen werden, sich zu finanzieren.
Okay, Herr Mayer, ganz herzlichen Dank für diesen Input und ganz interessanter Punkt, Ulf, was denkst du?
Ja, also ich finde das in der Tat sehr, sehr interessant, denn ich denke, die Diagnose ist richtig, dass die deutsche Presselandschaft, also Printpresselandschaft einfach nicht ganz so gut ist wie die deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunklandschaft. Das würde ich teilen, auch wenn wir natürlich zwei sehr, sehr gute, oder insbesondere zwei sehr, sehr gute Zeitungen haben, überregional Süddeutsche und Frankfurter Allgemeine. So ist da, denke ich mal, noch eine ganze Menge Luft, insbesondere wenn man so in den Bereich der kleineren regionalen Zeitungen schaut. Das ist jedenfalls mein sehr subjektiver Eindruck. Ich finde vor allem den Gedanken gut, wo führt das denn alles mal hin? Also wir erleben ja gerade einen enormen Konzentrationsprozess in der Pressewelt und ich bin ja persönlich nicht Journalist, aber nach allem, was man so liest, wird auch die Abhängigkeit von Werbekunden immer größer, ne? Weil also das Verhältnis der Einnahmen aus Abonnements immer weiter zurückgeht, ist man eben immer mehr abhängig davon, dass man Geld über Werbung hineinbekommt, wenn man Print betreiben will. Und ich denke, da ist dann einfach das Risiko enorm groß, dass irgendwann die Schere im Kopf einsetzt. Also zum Beispiel gibt es bestimmte Automobilfirmen, die extrem viel Geld in Printwerbung investieren und man kann da, denke ich, schon beobachten, dass die wirklich kritische Berichterstattung auf diesem Feld so ein bisschen zurückbleibt. Und ich, wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass man über eine öffentliche Finanzierung mit einfach die Binnenpluralität im Printbereich deutlich stärken kann.
Jetzt haben wir ja hier einen Vertreter eines großen deutschen gedruckten Fachmagazins sitzen. Jürgen, wie klingt das für dich?
Ja, also eine Anmerkung. Es gibt da natürlich noch massive Unterschiede. Also wenn man sich die Sektoren ansieht. Die, sagen wir mal so, Motorpresse hatte schon immer unter den Ruf zu leiden, um es mal so zu sagen, doch sehr stark herstellerorientiert zu sein. Ganz vorsichtige Formulierung, um dann jemanden auf die Wiese zu drehen. Während es bei zum Beispiel bei Tageszeitungen ja kaum ist. Also
Computerzeitschriften habe ich das aber auch früher mal gehört.
Bei Computerzeitschriften gibt es auch, ich behaupte jetzt mal von CT, dass sie diesen Ruf noch nie hatte und bleibe auch dabei, dass wir davon nicht abhängig sind. Und es ist tatsächlich auch nicht so, dass die Vertriebserlöse sinken. Es ist eher im Gegenteil, dass die Vertriebserlöse gegenüber den Anzeigenerlösen steigen. Also im Verhältnis. Die ist halt nicht absolut, aber im Verhältnis erzielen viele Zeitschriften. Bei den Tageszeitungen weiß ich es nicht, aber viele Zeitschriften erzielen relativ mehr Einnahmen aus dem Vertrieb als aus den Anzeigen. Und auf der anderen Seite, so diese öffentlich-rechtliche Finanzierung, es gibt ja so Modelle, so zumindest die in so eine Richtung gehen. In den USA gibt es, glaube ich, inzwischen schon zwei Stiftungen, die versuchen, kritischen Journalismus über ein Stiftungsspenden-Mäzenatentum zu ermöglichen. Selbst die FAZ ist so eine Art Modell, weil die ist ja von der Stiftung getragen, die ist nicht, also muss jetzt keine Gewinne erwirtschaften als Wirtschaftsunternehmen, zumindest in der Theorie, sondern wird von der Stiftung getragen, die natürlich eine ganz andere Flexibilität ermöglicht. Da sind natürlich Modelle, die man ausbauen kann, die man auch in so eine Richtung von öffentlich-rechtlicher Finanzierung ausbauen kann. Da ist natürlich nur das Problem, der öffentliche Rundfunk hat von der Ausgangslage her so eine Grundversorgung nur zu gewährleisten, was immer das jetzt heißen mag. Jetzt ist die Frage, wie will man Grundversorgung im Printbereich definieren? Braucht man Tageszeitung, braucht man Wochenzeitung, braucht man sowas wie einen Spiegel oder so? Das sind dann immer Sachen, die dann im Prinzip in der Diskussion darum im Einzelnen klargestellt werden müssten, aber grundsätzlich ablehnen würde ich so ein Modell keinesfalls. Also es ist immer nur die Frage, also bei der Printpresse, bei der Presse ist es immer nur die Frage, wie finanziert man den Journalismus, ohne sich in Abhängigkeiten zu begeben. Das ist immer die Frage, ob man es jetzt über ein Wirtschaftsunternehmen finanziert oder über eine Stiftung oder über öffentlich-rechtlich, ist eigentlich grundsätzlich erstmal egal.
Also mein Punkt war eigentlich nur, dass ich es einen großen Gewinn fände, das einfach mal zu durchdenken und mal zu probieren. Also ich meine, es gibt ja immer wieder Printpresseerzeugnisse, die echte Probleme bekommen. Gerade ist die Frankfurter Rundschau insolvent geworden. Es ist sicherlich nicht ganz einfach, da jetzt mit einmal zu sagen, okay, jetzt gründen wir so eine öffentlich-rechtliche Presse, aber ich finde es einfach spannend, darüber nachzudenken, denn ich glaube, die Gefahren für die Unabhängigkeit von der Wirtschaft, für die Unabhängigkeit von quasi privater Pressefinanzierung, diese Gefahren werden eher wachsen. Wenn man sich das in den Vereinigten Staaten anguckt, nur mal als Stichwort, da ist das, denke ich mal, deutlich weiterentwickelt als bei uns. Ich finde es ein spannendes Konzept. Ich glaube, der Christian Söder hat das neulich mal geblockt, ne? Der war ja der Erste, der diese Idee mal breiter getreten hat.
Ja, weiß nicht, ob das der Erste war, aber
jedenfalls, er hat sie mal breiter getreten. Ich finde es einfach spannend. Ich bin dazu zu wenig Pressemann.
Die Debatte führen wir ja schon echt eine ganze Weile und ich finde es ein bisschen, also ich sag mal so, in den USA muss man sagen, waren die Zeitungen in den letzten 20 Jahren schon sehr viel weiter unten, als sie das hier jemals waren. Denen ging es einfach noch verdammt viel schlechter im Vergleich. Wenn du dir anguckst, was so die Auflage einer New York Times ist, die Druckauflage, dann ist das gemessen an der Bevölkerungszahl der USA ein schlechter Witz. Und auch selbst an der Einwohnerzahl New Yorks gemessen ist das ein verdammt schlechter Witz. Und wenn du dir das anguckst, die USA haben eine echte Zeitungskrise und das schon verdammt lange. Die ganzen Modelle, die jetzt immer wieder durchdiskutiert werden, Stiftungen etc. pp. Beim Guardian sehen wir das auch, das ist auch genau das gleiche Modell mit, ich habe eine Stiftung und ich habe eine Zeitung und die darf auch mal Verlust machen. Okay, sie sollte nicht dauerhaft Verlust machen, weil irgendwann ist jetzt Stiftungskapital dann nun mal auch alle, insbesondere auch deshalb, weil Stiftungen regelmäßig von ihren Zinsen leben und Zinsen momentan eben nicht ganz so schicklich aussehen. Das ist einfach ein Grundproblem. So, aber trotzdem, genau diese Sachen, die wir jetzt sehen, wir sehen so ein paar Modelle, wo es dann klappt, dass jemand per Crowdfunding seine Sachen macht, dass es Stiftungen gibt, die Journalismus finanzieren, investigativen Journalismus. Das ist aber nie sozusagen bei diesen neuen Geschichten ist es selten, dass ein Medium als Form gefördert wird. Also nicht eine Zeitung, sondern es wird der Journalismus gefördert. Der Ausspielweg ist dabei zweitrangig. Ja. Und das finde ich einen ganz interessanten Gedanken daran, dass du sozusagen eben sagen kannst, dadurch, dass das Netz ein Multimedium per se ist, dass es ein Träger für alle Medienformen ist, ist der Ausspielweg relativ
aber das find
egal.
Ich, aber das finde ich in der aktuellen Debatte sowieso eine ganz absurde Tendenz, dass ständig über irgendwelche Medien, also über Vertriebswege sozusagen diskutiert wird. Es ist mir doch völlig egal, ob die Tageszeitung gedruckt auf dem iPad per Gedankenübertragung oder sonst was kommt.
Das, das kommt also bei Gedankenübertragung würde ich mir persönlich schon Gedanken machen.
Aber das Entscheidende ist doch immer noch erstmal der Inhalt, der
da drin steht. Ich finde es auch wichtig, dass einfach Leute dafür bezahlt werden, dass sie sich gute Gedanken machen. Und zwar möglichst politisch plural. Ne? Und zwar, dass sie kritisch gegenüber der CSU sind, genauso wie sie gegenüber den Piraten und der SPD und den anderen Parteien kritisch sind. Das ist aus meiner Sicht das Leitbild für einen guten Journalismus. Ja, und da sehe ich uns einfach in gewisser Hinsicht auf der schiefen Bahn, einfach aufgrund der Abhängigkeit von Werbeerlösen und denn Werbeanalyse sind natürlich eine Möglichkeit, inhaltlich jedenfalls Einfluss zu nehmen.
Ja, da muss man sich nichts vormachen. Aber zum Beispiel, also ein Weg wäre ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es geht alleine um die Inhalte zu finanzieren. Das kann einerseits eine Stiftung sein, das kann öffentlich-rechtliche Inhalte sein. Wenn es öffentlich-rechtliche Inhalte sind, dann wird das meiner Meinung nach immer auch Text sein, also Print irgendwie, nur halt nicht gedruckt, sondern im Netz verteilt. Das konkurriert dann wieder mit Zeitung. Aber was ich zum Beispiel auch ein sinnvoller Aspekt finde, der, glaube ich, stärker werden wird, ist unternehmensfinanzierter Journalismus. Also, auf jeden Fall.
Ist das Journalismus?
Das ist die Frage. Aber Tatsache ist, dass Unternehmen, also zum Beispiel die Telekom macht so ein Musikmagazin. Ich kenne zwei Leute, die da arbeiten. Das sind intrige Leute und die sagen, Leute, das ist qualitativ, machen wir hier ein Top-Musikmagazin.
Ja, das ist halt von der Telefon.
Aber sie sind nicht unabhängig.
Das kann ja gar nicht so sein.
Aber die Verlage, und das ist der Witz der Zange, diese Leistungsschutzdebatte, und das hat Stefan Niggemeier ja en Detail auseinandergebröselt, hat genau bewiesen, dass die Verlage in diesem Punkt nicht anders ticken als die Lufthansa, Coca-Cola oder Mercedes. Wenn es um ihre eigenen Angelegenheiten geht, dann informieren die Leute auch nicht
ausgewogen. Also Philipp, das ist jetzt genauso pauschal wie manche andere Pauschalaussage, die Verlage als solche.
Wer hat denn von den Verlagen
über das?
Genau. Heiser hat immer
okay.
Jetzt aber ganz,
Ausnahmen das ist dann,
das lenkt aber, glaube ich, auf eine Diskussion ab, dass es natürlich irgendwie ein ganz, ganz schmales Themenfeld gibt, wo dann auch die quasi die Presse nicht mehr unabhängig ist, weil es eben letztlich die eigene Kasse betrifft. D'accord und geschenkt. Das ist aber, denke ich mal, eine Gefahr, die muss man irgendwie hinnehmen. Ja, also ich meine, selbst ich zum Beispiel als Richter bin natürlich nicht unabhängig, wenn es darum geht, ob Richter genug verdienen, mal ganz platt formuliert. Ja, oder ob wir genug Richter in der Justiz haben. Das ist in eigenen Sachen ist man eben nicht so ganz unabhängig. Völlig normal, aber ich glaube, das ist ein so schmales Feld, dass man damit, glaube ich, nicht argumentieren kann, um zu sagen, wir brauchen generell einfach mehr Gewährleistung von insbesondere wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Ich glaube, das ist gerade in einer marktwirtschaftlichen Ordnung ist das einfach eine ganz wichtige Aufgabe, dass man so einen schmalen Bereich schafft, in einem so demokratisch wichtigen Bereich wie der Presse, wo eben marktwirtschaftliche Mechanismen jedenfalls zum Teil so ein bisschen ausbalanciert werden.
Wollen wir zum Schluss noch mal ein bisschen einsammeln? Was wird uns denn in diesem Jahr noch wichtig? Wo
wir werden eine Bundestagswahl sehen.
Okay, aber bedeutet das, dass alles schläft? Also der Leistungsschutz?
Das bedeutet tatsächlich, dass sozusagen ab 4 bis 5 Monaten vor der Wahl nichts mehr passiert.
Was ist mit dem Leistungsschutzrecht?
Etwas Glück. Also das wird entweder da reinfallen oder halt nicht da reinfallen. Und wenn es nicht da reinfällt, wird es kommen. Da kannst du von ausgehen.
Ja, aber du bist doch der Spezialist. Du musst doch wissen, ob es da reinfällt oder nicht.
Ich kann dir sagen, dass das jetzt noch nicht klar ist. Ganz einfach. Das wird sich jetzt zeigen. Das ist jetzt erstmal die Expertenanhörung am 30. Januar im Justizausschuss. Der Rest wird sich dann danach zeigen, weil dann wird auch klar sein sozusagen, wie viele Leute denn überhaupt Lust haben, auch gegen ihre eigene Fraktion zu stimmen. Und zwar, das gilt nicht nur für CDU und FDP, also CDU, CSU und FDP, sondern das gilt natürlich auch für die SPD, weil wenn sie mitstimmt, dann wird es auch mal ganz spannend. Oder ob man sich dort bei der Prinzipopposition behält oder ob man dann irgendwie andere Koalitionen plötzlich sieht. Das ist ganz spannend. Aber das wird sich innerhalb der nächsten 3 Monate eigentlich klären, ob es kommt, wenn es kommt, wie es kommt, als was es überhaupt kommt und ob es vielleicht am besten noch bis zum 30.09. befristet ist.
Ich meine, das letzte Jahr war ja auch das erste wirklich große Jahr der Piraten. Wie seht ihr das so rückblickend und jetzt in Bezug auf die Bundestagswahl?
Schwierig zu sagen. Also im Moment, das jetzt entscheiden müssen, würde ich sagen, Piraten haben keine Chance. Aber das ist im Wahlkampf ist immer wieder mal, kommt noch ein Thema hoch, was genau ihnen in reinläuft und dann kriegen sie doch 11%. Das lässt sich im Moment echt wirklich schwierig sagen. Ich befürchte nur, dass insgesamt im Wahlkampf, selbst von den Piraten, es eher darum gehen wird, welcher Politiker twittert, als darüber, was er denn twittert, beziehungsweise was er zur Netzpolitik zu sagen hat. Mhm. Und das ist ganz im Unterschied zum US-Wahlkampf, wo eben die neuen Medien oder die sozialen Medien einfach selbstverständlich genutzt wurden und es wenn schon dann um Inhalte ging, auch auf besonders amerikanische Art leider, die in Deutschland eben nicht so sein wird, sondern werden die klassischen Themen, irgendwelche Skandalisierungen versucht werden. Aber Netzpolitik wird im Wahlkampf keine Rolle spielen.
Da bin ich nicht so sicher. Ich finde, ehrlich gesagt, jetzt vor allem mal die Kandidatenaufstellungsrunden bei den Piraten spannend. Also bislang gibt es da zum Beispiel einen ganz deutlichen Männerüberhang. Und gerade in den Landesverbänden, die jetzt noch nicht gewählt haben, ist das nämlich eine ganz spannende Frage, wie sich zum Beispiel die Mädels positionieren werden. Also es gibt ja so zum Beispiel schon die Forderung, in Berlin einfach mal auf den ersten Plätzen überhaupt nur Frauen aufzustellen. Wir werden erleben, ob da was bei rauskommt. Auf jeden Fall finde ich das wirklich eine interessante Frage, wie da überhaupt so die Kandidaten aussehen werden, wie professionell die Piraten das managen und natürlich auch, wie gut sie es schaffen, sagen wir mal so, das, was sie an Inhalten mittlerweile schon programmatisch erarbeitet haben, ist sicherlich noch kein Vollprogramm, aber es gibt ja immerhin Thesen, wie gut sie es schaffen werden, das zu kommunizieren und wie weit die Leute sagen, okay, das reicht mir so quasi als Set an Strong Views, um diese Partei zu wählen.
Aber das hat ja gerade dieses mit den Frauen auf die ersten Plätze, das hat ja in Brandenburg schon mal gar nicht geklappt, mit Anke Domscheit-Berg.
Das hat in Brandenburg nicht geklappt, genau. Nee, nicht aus geklappt, welchen Gründen ja. Sozusagen. Ich fand es ein bisschen lustig zu sehen, wie viele Leute den Brandenburger Piraten vorschreiben wollten, wen sie jetzt bitte auf ihren ersten Listenplatz zu wählen haben. Fand ich wirklich ganz interessant zu sehen, weil ich sag mal so, Anke ist jetzt wirklich keine Unbekannte und es gibt Menschen, die würden sie halt wählen, es gibt Menschen, die würden sie halt eher nicht wählen. Fan, ja. Also insofern, sie ist ja jetzt sozusagen, sie ist durchaus ein polarisierender Mensch.
Sie ist bekannt, genau. Sie ist kein Selbstläufer.
Sie ist polarisierend. Ja. Und deswegen, also finde ich es halt relativ normal, dass so eine Wahlentscheidung dann halt auch so rum ausgehen kann. Das ist halt vielen anderen ja auch passiert bei solchen Geschichten. Was ich aber ganz spannend daran finde, ist, dass ich gar nicht unbedingt dran glaube, dass es nur an den Piraten liegt, ob sie überhaupt eine Chance am Ende haben werden. Denn man darf nicht vergessen, das ist eine Bundestagswahl, bei der relativ viel entschieden wird. Und die Frage, ob die Piraten einziehen, ist den allermeisten Menschen in diesem Land einfach mal scheißegal. Mhm. Also das interessiert sie einfach nicht. Und das ist einfach was, je nachdem, wie sich jetzt sozusagen die allgemeinen politischen Debatten in den nächsten Monaten entwickeln, muss man einfach schauen, ob dann überhaupt noch thematisch und interessentechnisch überhaupt noch Platz bleibt für eine Partei, die sich im letzten Jahr erstmal auf einen Gipfel hochbewegt hat und dann festgestellt hat, dass es dort so wenig ist, dass man da auch wieder runterpurzeln kann. Also,
ja. Aber das ist genau, die Erfolge der Piraten in letzter Zeit, da hingen immer an Themen, die nicht unbedingt von ihnen selbst gesetzt wurden.
Genau, also es kann ihnen zugutekommen. Ja, genau. Beispielsweise so etwas wie NSU, sowas wie BER, das kann immer kommen. Das ist viel mit Transparenz, ist immer die Frage. Das sind so Kernthemen, bei denen es dann bei ihnen reinläuft. Ja. Aber es gibt genauso gut das Problem, dass es eben mal Themen sind, bei denen sie eben gar nichts zu sagen haben. Zum Thema Eurokrise haben sie bis heute keine sinnvollen Positionierungen hinbekommen. Und wenn es da nochmal krachen sollte, weil beispielsweise bei den Griechen nun mal endgültig der Hahn zu ist und dann gleich noch eine französische Bank hinterherkippt, dann kann etwas schwierig werden.
Ich finde die Meta-Frage viel auch noch spannend. Nicht viel spannender, aber auch noch spannend. Wie ist denn das eigentlich so mit diesen Themen wie zum Beispiel Transparenz, wie bessere Partizipation? Ne? Das waren nämlich eigentlich so Sachen, die ich bei den Piraten jenseits der konkreten Einzelpunkte fast am spannendsten fand. Wirklich mal so quasi Demokratie hacken, ne? War ja so ein bisschen der Grundansatz. Und das scheint mir in letzter Zeit völlig untergegangen zu sein.
Das hat aber auch damit zu tun, dass die Piraten selber Schwierigkeiten hatten damit.
Ja, klar, also das Liquid läuft nicht.
Liquid läuft nicht, beziehungsweise selbst wenn es läuft, beteiligt sich kaum jemand, weil es zu kompliziert, zu aufwendig, zu was weiß ich was ist. Transparenz und solche Beteiligung ist immer so eine Geschichte, man muss es sich leisten können. Und nicht vom Geld her, sondern von Zeit und Arbeitsaufwand her. Das ist immer so eine Geschichte, die ja durch Liquid Democracy eigentlich gelöst werden sollte, indem man es delegieren kann, aber nicht tatsächlich nicht gelöst
wird. Das war auch ein blindes Heilsversprechen an der Stelle, insofern, als dass einem sozusagen eine technische Lösung für etwas angeboten wurde, wie wir es so häufig kennen aus dem politischen Betrieb. Du hast eine technische Lösung angeboten für etwas, was ein gesellschaftliches
Problem ist. Da wollte ich raus. Es gibt, wenn man denkt, für politische Probleme gibt es rein technische Lösungen, dann läuft man immer in die Irre und dann läuft man genau in diese Falle rein, in die Piraten reingehen.
Aber trotzdem muss ich doch noch eine kurze Lanze für die brechen. Also ich finde, warum ich sie trotzdem gerne weiter erhalten sehen würde und mich auch, glaube ich, freuen würde, wenn sie in den Bundestag einzügen, ist, dass ich das Gefühl habe, sie sind momentan die einzigen, vielleicht nicht die einzigen, aber doch so eine Art Forschung und Entwicklungslabor, was unser politisches System angeht. Die versuchen...
Im Positiven oder im Negativen?
Forschung und Entwicklung bedeutet, es pufft und knallt und geht auch mal was daneben. Und dass Liquid nicht funktioniert, okay, geschenkt. Aber sie haben was probiert, es war ein Experiment und es bleibt ein Experiment. Und wenn das nicht klappt, dann kommt das nächste. Aber ich glaube, durch diesen Ansatz, wir probieren was, wir machen Sachen anders, haben sie im politischen System eine ganze Menge in Bewegung gebracht. Und ich sehe sie als bisher stärksten Motor für solche Veränderungen. Allein ihre Präsenz, diese Experimente haben in den anderen Parteien so viel in Bewegung gebracht. Ich weiß, ich habe neulich mit Jürgen, das ist eine kleine Anekdote, aber mit Jürgen Neumann vom Freifunk gesprochen, der hat irgendwie jahrelang Probleme gehabt, seine Antennen irgendwie auf die Dächer raufzukriegen. Seit es Piraten gibt und in den BVVen rumsitzen, rennen die Leute in die Bude ein, um diese Antennen oben raufzusetzen. Ja. Und nur weil die Piraten bestimmt Sachen aus Tapets gehoben. Und deswegen fände ich es schade, wenn dieses Labor geschlossen würde.
Moment, aber ich gebe dir recht. Ja. Natürlich, ich fände es auch schade, wenn das Labor geschlossen werden würde und finde es auch gut, dass sie zum Beispiel in Hannover im Stadtrat sitzen oder in Berlin im Parlament. Aber möchte ich sie deswegen in den Bundestag haben? Da gebe ich Falk recht. Viele Wähler interessiert es in dem Sinne die Piraten nicht. Und dann ist es natürlich auch eine taktische Überlegung, die man als Wähler ja unter Umständen auch anstellt. Wähle ich die Piraten und riskiere dadurch, wenn sie reinkommen, dass eine Regierung, die ich nicht mehr haben will, dranbleibt. Das sind ja auch so Überlegungen, die dann für den Bundestag eine Rolle spielen, die mir dann unter Umständen als Wähler oder auch mir persönlich wichtiger sind, als das Labor Piraten im Bundestag
zu sehen. Aber ich meine, ganz ehrlich, so taktische Überlegungen bei der Bundestagswahl, Jürgen, das kann ja in jede Richtung auch daneben gehen. Und ich finde diesen Ansatz, diesen Philipp gerade stark gemacht hat, dass die Piraten einfach den anderen Parteien den Spiegel ihrer Verkrustungen vorhalten. Diesen Ansatz finde ich einfach total wertvoll. Deswegen würde ich das unterschreiben, was du gesagt hast, Philipp. Es wäre einfach schade, wenn die aus dem politischen Diskurs verschwinden würden. Und zwar gerade auch mit den ganzen Fehlern, die sie machen, und gerade auch mit den Schwächen, die sie haben, sind sie trotzdem aus meiner Sicht immer wieder inspirierend für alle Parteien.
Das würde ich so unterschreiben. Wie gesagt, nur ob es jetzt im Bundestag sein muss, das ist nochmal eine andere Frage.
Sie kopieren auch schon sehr erfolgreich. Also ich finde, das, was man bei Ihrem Bundesvorstand in den letzten Monaten gesehen hat, muss ich in keinster Weise zurückstellen lassen hinter das, was die FDP momentan in dem Bereich
leistet. Wer da von wem kopiert, wer weiß es. Ne? Und
okay, ja, ich glaube, damit müssen wir es leider bewenden lassen. Ich muss mich nochmal beim Hangout entschuldigen. Also ich war da nicht mutig genug, glaube ich, noch ein paar Leute reinzunehmen. Das lag in der hakligen Verbindung etwas, obwohl das ja dann mit dem einen Versuch doch recht gut geklappt hat. Mal sehen, vielleicht testen wir das nächste Mal noch mal ausführlicher. Einstweilen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Falk Lüke, deinen Namen habe ich noch nicht so richtig parat, Ulf Burmeier und Jürgen Kuri. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke herzlich fürs Zuhören und wünsche noch ein schönes Wochenende.